Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Denn gerade London und wir hatten Berlin, war ich auch gewesen, eine Woche vorher genau an der Stelle, wo der Anschlag war. Wie es der Zufall will, arbeitete ich gerade an den letzten Kapiteln meines Buches, als ich die Meldungen aus Paris hörte. Das konnte doch nicht sein. Verstört blätterte ich in meinem Manuskript. Dort hatte ich Szenen eines Terroraktes beschrieben, der den Pariser Anschlägen so sehr glich, dass ich eine Gänsehaut bekam. Der einzige Unterschied war der Ort des Geschehens. Bei meinem Text spielte das Drama in New York anstatt in Paris. Ein Gedanke, der unvermittelt in meinem Kopf war, erschreckte mich und beschrieb gleichzeitig, was ich schon lange vermutet hatte. Die Fiktion ist der Realität näher, als wir glauben. In der Nachbearbeitung meines Romans änderte ich aus Respekt zu den Opfern von Paris die New Yorker Szenen so weit, dass es für mich und meine Leser erträglich wurde. Viele Einzelheiten wurden gestrichen. Dennoch glaube ich, dass die von mir beschriebenen Szenen noch eindringlich genug sind. Soweit meine Eingangsbemerkungen. Nun lese ich einige Kapitel aus dem Papstdekret, so lange wie wir Zeit haben. Das Papstdekret. Eine ungläubige Idee. Pakistan, Karachi. Akram trat aus dem Schatten des MBC Towers. Feuchte, tropisch heiße Luft, gepaart mit den Ausdünstungen einer Megacity, schlug über ihm zusammen und hinterließ in Rekordzeit dunkle Schweißflecken auf seinem weißen Hemd. Er hob die rechte Hand ein wenig. Sofort schoss diensteifrig eine schwarze Limousine heran und stoppte direkt vor ihm. Ein livrierter Chauffeur sprang aus dem Wagen und öffnete die hintere Autotür. In devoter Haltung blieb er stehen und wartete, bis sein Fahrgast Platz genommen hatte. Ohne auf weitere Anweisungen zu warten, bestieg der Fahrer die Limousine und fuhr los. Akram schloss erschöpft seine Augen. Viel war heute geschehen, zu viel. Seine scheinbare Sicherheit, wenn man in dieser Welt noch von Sicherheit sprechen konnte, war wie ein sachter Windhauch verflogen. Er, der immer nur aus dem sicheren Hintergrund die Fäden gezogen hatte, war nun gezwungen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Seine schmächtige Gestalt trug nicht gerade dazu bei, ihn als Nachfolger des Erleuchteten, des charismatischen Osama bin Ladens anzuerkennen. Akram überlegte fieberhaft, wie er mit diesem schweren Erbe umgehen sollte. Auf keinen Fall wollte er in das Licht der Öffentlichkeit. Dennoch musste er sich Respekt verschaffen, Respekt bei seinen Mitstreitern, seinen Brüdern im Kampf gegen die Ungläubigen. Osama hatte der Welt mit den heroischen Angriffen des 11. September gezeigt, welch ein großer Führer er war. Alle folgenden Aktionen waren im Licht dieses Sieges verblasst. Es schien fast, als habe Al-Qaida mehr mit sich selbst zu tun, als den aktiven Kampf an die Türen der Ungläubigen zu tragen. Akram öffnete die Augen und stellte überrascht fest, dass er schon in wenigen Minuten am Flughafen ankommen würde. Zum ersten Mal an diesem Tag fühlte er sich ein wenig entspannt. Gleich würde er seinen Privatjet besteigen und Pakistan verlassen. Er war sich bewusst, dass er sich in einem steten Spagat zwischen islamistischem Fundamentalismus und westlichem Luxus bewegte. Insgeheim genoss er dieses Leben sogar, was seinen soziopathischen Fanatismus nicht im geringsten minderte. Während des Flugs nach Zürich hatte ihn Gottes Hand berührt. Wie eine Vision war die Idee in ihm aufgestiegen und hatte sich selbst formuliert. Schnell hatte er seinen Laptop aktiviert und die wichtigsten Punkte des erblühenden Plans festgehalten. Je länger er über die Umsetzung dieses Gedankens nachdachte, umso genialer erschien ihm seine Eingebung. Er würde den Ungläubigen einen Schlag versetzen, der in der Geschichtsschreibung als Zeitenwende eingehen würde. Take one and do it. New York City, circa ein Jahr später. Es war ziemlich frisch, morgens um 4:30 am Times Square. Sergio Camas zog seinen fadenscheinigen Mantel fröstelnd um die hageren Schultern. Obwohl er diese Gegend hasste, durchstreifte er sie dennoch jede Nacht. Nur hier in den nächtlichen Straßen konnte er Beute machen, obwohl es in letzter Zeit schwieriger und auch gefährlicher geworden war. Gesindel aller Nationalitäten trieb sich hier herum. Immer neue Banden tauchten auf und versuchten Einzelgänger, wie er einer war, zu vertreiben. Auch die Lastwagenfahrer hatten sich mit Eisenrohren oder Baseballkeulen bewaffnet. Und schon mehr als ein Dieb hatte seinen Morgen im nächsten Krankenhaus verbracht. Das dumpfe Brummen der anfahrenden Trucks echote durch die Straßenschluchten. Sergio kannte die meisten Firmen, die Hotels, Retail-Shops und Kaufhäuser belieferten. So konnte er schnell eine Auswahl treffen und sich an den entsprechenden Truck heranschleichen. Er wartete immer eine Zeit lang, sondierte die Gegend, um festzustellen, ob er mit Rivalen zu rechnen hatte. Außerdem inspizierte er dabei unauffällig die Waren in den Lastzügen und belauschte die Fahrer. Diese gaben bei ihren Unterhaltungen oftmals und ungewollt wertvolle Hinweise über ihr Frachtgut. An diesem Morgen schien alles schief zu laufen. Erst verscheuchte ihn eine Gruppe Puerto Ricaner von einem sehr verlockenden Truck, der seine Ware bei Sears ablieferte. Kurz danach bekam er einige Tritte und Schläge von einem stiernackigen Fahrer, als er versuchte, eine in Folie eingeschweißte Palette mit seinem alten Messer aufzuschneiden. Von derben Flüchen begleitet, machte sich Sergio davon und schwor grimmige Rache. Am Eingang zur Subway standen einige Schwarze zusammen und rauchten ungeniert Pott. Gab es denn keine Polizei, die dem Treiben Einhalt gebieten konnte, überlegte er und blendete dabei seine eigene Kriminalität völlig selbstverständlich aus. Als er um die nächste Ecke bog, blieb er wie angewurzelt stehen. Keine 10 Meter entfernt standen 4 mannshohe Pappkisten unbewacht auf dem Bürgersteig. Die Kisten standen auf Holzpaletten und mochten 1,50 Meter lang und 1 Meter breit sein. Auf den Kisten war ein Aufdruck angebracht, der Sergio ins Grübeln brachte. Dort stand in fetten Lettern: Take one and do it. Er kratzte sich am Kopf und versuchte, den Sinn der Worte zu verstehen. Was sollte das? Sollte er sich die Kisten oder zumindest eine davon nehmen? Aber was sollte er dann tun? Der Spruch rotierte in seinem Kopf wie ein Hornissenschwarm. Nimm eine und tu es. Vielleicht war es auch nur eine dumme Werbung für ein neues Produkt, doch er konnte sich nicht vorstellen, für was ein solcher Satz werben sollte. Sergio schaute sich noch einmal prüfend um, konnte aber niemanden in seiner Nähe ausmachen. Misstrauisch näherte er sich den Kisten und umrundete diese dann wie ein beutegieriger Wolf. Entschlossen zog er sein Taschenmesser aus der Manteltasche und klappte es auf. Weil der Deckel der Kiste ihn um gute 20 Zentimeter überragte, stach er das Messer einfach in Brusthöhe in den Karton. Er begann, ein 30 Zentimeter durchmessendes, ungleichmäßiges Stück Pappe herauszuschneiden. Mit einiger Mühe gelang ihm das schließlich und er versuchte zu erkennen, was sich in der Kiste befand. Doch es war noch zu dunkel und die nächste Straßenlaterne war zu weit entfernt. Mit geübten Fingern tastete Sergio in dem Karton herum und zog schon bald einen schwarzen, länglichen Plastikbeutel aus der Kiste. Er schaute verwundert auf sein Beutestück, immer noch nicht wissend, was er da ergattert hatte. Seine Gier überwältigte sein Verlangen, den Plastikbeutel zu untersuchen, und so steckte er sogleich seinen Arm ein zweites Mal durch die von ihm geschaffene Öffnung. Gleich darauf zog er einen kleineren Beutel aus der Kiste. Sergio beschloss, sein Glück nicht herausfordern zu wollen und verzog sich samt seiner Beute in den nächsten, noch im Dunkeln liegenden Hausflur. Er setzte sich auf die Treppe, um mit aufgeregter Vorfreude zuerst den kleineren der beiden Beutel zu begutachten. Ungeduldig zerrte er an der Baumwollkordel, die den Beutel verschloss. Er verfluchte die Tatsache, dass es noch so dunkel war und er sich auf seinen Tastsinn verlassen musste. Schließlich gelang es Sergio, den Beutel zu öffnen. Mit vor Kälte klammen Fingern fasste er hinein und fühlte glatten Stahl. Erschrocken zog er seine Hand zurück. Was war das? War das etwa eine Waffe? Aus der nächtlichen Kühle bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. 1000 Fragen rasten gleichzeitig durch seinen Kopf. Doch er konnte und wollte diese Fragen nicht spekulativ beantworten, ehe er sich sicher war, was sich in den Plastiktüten befand. Sergio steckte seine Hand nun entschlossen in den Beutel und griff zu und zog den stählernen Gegenstand heraus. Tatsächlich, er hatte richtig vermutet, das war eine Waffe, eine Pistole. Welcher Art und welchen Typs konnte er nicht bestimmen? Er kannte sich in dieser Materie nicht aus. Was er sagen konnte, war nur, dass es sich um eine recht große Pistole handelte. Im Beutel waren noch andere Dinge. Kurz entschlossen legte er die Waffe neben sich auf die Treppe und untersuchte den restlichen Inhalt der Tüte. Er fand 5 Magazine und 4 Packungen Patronen. Nun zog er den großen Beutel zu sich heran und klemmte diesen zwischen seine Beine. Auch dieser war mit einer Baumwollkordel verschlossen. Sergio fummelte immer nervöser werdend den Knoten auf und versuchte zu erkennen, was sich in dem Plastiksack befand. Allmählich wurde der Himmel etwas heller und der Morgen kündigte sich an. Trotzdem musste er den Gegenstand erst halb herausziehen, um sicher zu sein, welche Beute er gemacht hatte. Unsicher drehte er ein Gewehr in seinen Händen. Das war etwas Militärisches, eine Kalaschnikow oder eine AK-47. Diese Namen oder Begriffe hatte er irgendwann irgendwo aufgeschnappt. Aber eigentlich war es egal, wie dieses Gewehr bezeichnet wurde. Sicher war nur, Das Ding war gefährlich. Was sollte er damit anfangen? Konnte er die Sachen verkaufen und an wen? Wer stellte denn Kisten mit Waffen auf den Gehweg mitten in New York City ab, ohne dass darauf jemand aufpasste? Waren diese Waffen für die Mafia bestimmt? Sergio schüttelte seinen Kopf und schaute ratlos die Straße hinunter. Ihm fiel die eigenartige Beschriftung auf den Kisten ein. Take one and do it. Sollte er die Waffen finden? Wenn ja, was sollte er denn um Himmels Willen damit tun? Er verstaute das Gewehr wieder in dem Plastikbeutel, in dem sich ebenfalls Ersatzmagazine und Munition befanden. Dann steckte er die Pistole in die Außentasche seines Mantels. Er wollte sich gerade erheben, als er laute Stimmen hörte, die sich scheinbar heftig stritten. Zwischenzeitlich. In New York wurden überall in der Stadt Waffenkisten gefunden. Vor allem Straßenbanden, Streetgangs, wie die MS-13 oder die Crips, um nur zwei der berüchtigsten Gangs zu nennen, plünderten die Kisten und brachten gefährlichen Waffen in ihren Besitz. Alte Streitigkeiten untereinander wurden mit nie gekannter Härte ausgetragen. Nur mit Mühe konnten die Behörden, federführend die Polizei und das FBI, die Unruhen in der Stadt beenden. Viele Opfer, auch unbeteiligte Bürger der Stadt, waren zu beklagen. Doch kaum hatte sich der Straßenterror gelegt und die Stadt sich der Trauer gewidmet, erfolgte der zweite Schritt des perfiden Plans. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hatte zu einer Gedenkveranstaltung in den Madison Square Garden geladen, zu dem auch der Präsident der Vereinigten Staaten kommen würde. Kurz vor dem Eintreffen des Präsidenten beschossen islamistische Kämpfer mit Raketenwerfern den Madison Square Garden. Auch hier gab es viele Opfer. Die Wagenkolonne des Präsidenten wurde umgeleitet. Dennoch trafen auch hier die Panzerfäuste. Nur durch das Eingreifen des paranormalen Hank Bersen konnte der Präsident gerettet werden. Kurz darauf griffen islamistische Terroristen den Petersplatz in Rom und damit den Vatikan an. Gläubige und Touristen fielen auch hier den Angreifern zum Opfer. In dem nächsten Kapitel beschreibe ich einen Moment der Angriffe, wie sie der Papst erleben musste. Überlebt. Der Papst hatte gerade sein Arbeitszimmer in der päpstlichen Wohnung im dritten Stock des Apostolischen Palastes betreten, als die Katastrophe begann. Ihm folgte sein neuer Berater, der hier im Vatikan nur als Pater Markus bekannt war. Das waren schon alle Fakten, die man über diesen Mann wusste. Der Heilige Vater hatte Pater Markus vor 5 Monaten bei einer privaten Audienz zum ersten Mal getroffen. Seit diesem Tag war Pater Markus der ständige Begleiter des Pontifex. Alle Instanzen des Vatikanischen Staates gab Pater Markus Anweisungen, die immer mit dem Siegel des Papstes autorisiert waren. Interne Machtstrukturen der Kirche gerieten langsam in Schieflage. Man murrte in den Mauern der Vatikanstadt, konnte sich jedoch keine der Anweisungen, die Pater Markus gab, widersetzen. Natürlich hatten die ehemaligen Vertrauten des Heiligen Vaters versucht herauszufinden, wer dieser neue Freund des Papstes denn sei. Doch alle Bestrebungen in diese Richtung waren erfolglos geblieben. Auch ein vertrauliches Gespräch mit dem amtierenden Camerlengo Parolin, das er mit dem Papst bei einem Spaziergang durch die vatikanischen Gärten hielt, brachte kein Ergebnis. Auf mehrfaches Nachfragen, wer denn dieser Pater Markus sei und welche Befugnisse dieser innehatte, reagierte der Heilige Vater ungewohnt unwirsch. Er machte deutlich, dass er in dieser Angelegenheit nicht mehr belästigt werden wollte. Der Camerlengo zog sich irritiert und nachdenklich zurück. Besorgt nahm er zur Kenntnis, dass in den Mauern des Vatikanischen Staates ein neuer Machtfaktor nicht abzuschätzender Autorität entstanden war. Der Papst und Pater Markus hatten es sich gerade in einer kleinen Sitzgruppe bequem gemacht. Sie wollten die anstehenden Termine des kommenden Tages besprechen. Als mehrfache knallende Geräusche zu ihnen in den Raum drangen, verwundert lauschten sie zuerst dem für die Vatikanstadt unangebrachten Lärm, bis Pater Markus sich erheben wollte, um am Fenster herauszufinden, woher der Krach wohl käme. doch sein Ansinnen wurde durch eine Explosion vereitelt. Wie durch die Faust eines Riesen wurde das Fenster entrückt, gefolgt von messerscharfen Glassplittern, die wie Schrapnelle durch den Raum sausen. Der heilige Vater, wie auch Pater Markus, wurden von der Druckwelle erfasst und umliegenden Möbeln begraben. Kurz darauf erfolgten weitere Explosionen in den päpstlichen Palast schwer. Pater Markus schob sich unter den Rest hervor und schaute sich suchend um. Das, was er erblickte, hatte nie mit dem päpstlichen Arbeitszimmer gemein. Alles lag in Trümmern. Möbel, Teppiche türmten sich an der gegenüberliegenden Wand wie ein unordentlicher Schutthaufen. War der heilige Vater. Ein leises Stöhnen wies Pater Markus den Weg, darauf konnte er den Papst fast unverletzt unter einem gekippten Sofa hervorziehen. Trotz des allgemeinen Chaos trafen schon nach wenigen Minuten die Soldaten in den privaten Räumen des Papstes ein. Pater Markus stützte den heiligen Barscher Stimme: Seine Heiligkeit muss sofort in Sicherheit gebracht werden. Welche Evakuierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Ein Offizier wollte langatmig die Optionen, ihre Vor- und Nachteile erklären. Pater Markus winkte unwirsch mit der Hand und unterbrach so den Redefluss des Soldaten. Keinen Vortrag bitte, schnell, wir müssen hier raus. Erklärungen auf dem Weg. Damit schob er den Papst auf den Flur und wie zur Bestätigung seiner Worte eine erneute Explosion den päpstlichen Palast. Soweit die ersten zwei Kapitel. Ich möchte vielleicht, die Zeit ist noch kurz, ein Kapitel lesen, wo der Papst wurde gefangen genommen, wurde verschleppt von Unbekannten und findet sich in. Und die Gedanken des Papstes würde ich da ganz gern nochmal Ihnen vortragen. Mit der Zeit schon, glaube ich, fast durch. Das müssen Sie lesen, damit Sie es heraus, wie das Buch endet. Nein, alles gut. Das Kapitel hat den Titel Hilf. Papst Gregor der 17. bemühte sich, durch das kleine, in die Tür eingelassene Fenster etwas zu erkennen. Sein Glück war verflogen. Er hatte Zeit gehabt, über die letzten Tage nachzudenken. Dabei reflektierte er seine Handlungen. War tatsächlich alles, wie ihm seine Erinnerung glauben machen wollte? Hatte es einen Anschlag auf den Vatikan und ihm selbst gegeben? War er in die Alpen geflogen und gestärkt nachgekehrt? Hatte er zum Heiligen Krieg aufgerufen? Er fand sein eigenes Handeln nicht mehr. Wie konnte er nur? Das war doch Wahnsinn. Er würde die Welt in Brand stecken, anstatt ihr Frieden zu bringen. Auf der anderen Seite war es genug mit den andauernden Demütigungen seitens einiger islamistischer radikaler Gruppisationen. Vielleicht hätte er schon viel früher diesen Aufruf zum. Noch immer regte sich nichts auf dem Gang vor seiner Kerkertür. Hatten ihm zwei maskierte Männer etwas zu essen und zu trinken gebracht. Die Männer waren schweigsam geblieben, obwohl er sie fast gedrängt hatte, ihm auszugeben. So hatte er ziemlich lustlos die halbwarme Gemüsesuppe gegessen und einen Schluck Wasser getrunken. Nach einer Weile gab er seine Bemühungen, das Fenster etwas Neues zu entdecken. Dick setzte er sich auf die harte Pritsche und betrachtete seine Zelle genauer. Zentimeter um Zentimeter tasteten seine Augen die Wände, die Decke und den Boden ab. Zum Schluss untersuchte er die schwere Holztüre genauer. Schmiedebeschläge hielten die uralten, rohbehauenen Bohlen zusammen. Handgeschmiede fixierten die Beschläge am Holz. Gebrauchsspuren unzähliger Jahrzehnte verdeckten zusammen mit versteinertem Schmutz fast vollständig die Holzmaserung. Die Zelle war in der Vergangenheit häufig genutzt worden. In der Vergangenheit. Erst jetzt fielen dem Heiligen Vater die Diskrepanz zur heutigen Zeit auf. Die Zelle war nicht zeitgemäß, ja, sie mutete fast museal an. Wann hatte hier Gefangener sein unbestimmten Schicksal entgegengesehen? Es war nicht vorgewesen, Herr Kern. Diese Zelle war eine Notlösung und jede Notlösung war eine Lösung Klasse. Wie sicher konnte dieses Gefängnis sein, das musste er finden. Der Papst stand auf und ging zur Zellentür. Als er gegen das Türblatt, was sich sogar etwas hin und her bewegen ließ, dann öffnete er das Schloss. Es war grob, alt, aber stabil. Dann suchten sie die Beschläge durch Abtasten ab und seine Fingernägel blieben an den groben Nägeln hängen. Er schob seine Fingernägel unter den ersten Nagelkopf. Tatsächlich war hier Platz, dass er seine Fingernägel zwischen Holz und Metall schieben konnte. Vorsichtig zog er an dem Nagel. Er saß fest, doch das konnte natürlich auf schwachen Fingern liegen, denen körperliche Arbeit fremd war. Aufgeregt drehte er sich um, suchend nach einem Werkzeug schauen. Da lag der Löffel in dem Keller. Die Wache hatte das Geschirr noch nicht abgeholt. Eilig griff er nach dem Löffel, betrachtete diesen mit erwachtem Interesse. Er drehte ihn hin und her und entschloss sich, den Griff als Hebel zu verwenden. Er setzte die obere Kante des Löffelstiels an den Nagelkopf und drückte dagegen. Er rutschte einige Male ab. Beim vierten oder fünften Versuch und einem »Herr, hilf!« rutschte die Metallkante des Löffels unter den Nagelkopf. Fast hätte er vor lauter Begeisterung laut gejubelt, doch die Vernunft siegte und er schenkte sich und Gott ein befriedigendes Lächeln. Mit allem Eifer hebelte er nun an dem Nagel, zuerst ohne Erfolg. Er setzte an den Stellen an, probierte rechts, dann links, mal oben, mal unten. Schließlich seine Beharrlichkeit belohnt und der Nagel bewegte sich ein Stück aus dem Holz heraus. Beflügelt durch diesen kleinen Erfolg hebelte er und zog an dem Nagel, bis der Stift sich schließlich aus dem Holz löste. Ein letztes Ziehen genügte und der Vater hielt den Nagel in seinen Händen. Vorsichtig, fast wie ein unbezahltes Kunstobjekt, drehte er den Nagel in seinen Fingern und freute sich, wie sich sonst nur ein konnte. Ein Geräusch, ein Schrittgeräusch zerrte ihn zurück in die kalte Tät. Sein Lächeln verschwand wie eine Fata Morgana aus seinem Gesicht. Versuchte er, den nun verräterischen Nagel zurück in das Türblatt zu schieben. Schritte näherten sich zu schnell. Hastig warf er den Metallstift auf seine Pritsche, setzte sich darauf. Neben ihm stand die Schüssel, in der sich die Gemüsesuppe nahte. Doch wo war nur der Löffel sein hilfreiches Werkzeug? Tastete er sein Bett ab. Im letzten Moment sah er den Löffel neben der Tür liegen, dort abgelegt, nachdem er den Nagel aus der Tür gezogen hatte. Der Papst sprang auf, griff den Löffel, eilte zurück zur Pritsche und setzte sich. Schnell wischte er den Löffel mitten ab und legte ihn in die Schüssel. Gerade noch rechtzeitig, denn im gleichen Moment klirrte ein Schlüssel im Schloss und die Tür wurde aufgezogen.
Ja, meine Damen und Herren, ob diese Geschichte Fiktion ist, die sehr weit Realität ist oder doch beklemmend nahe, das erfahren Sie, wenn Sie dieses Buch lesen. Wenn Sie es erwerben möchten, Herr Roth ist auch gerne bereit, das zu signieren. Er ist ebenso, also Fragen zu beantworten, woher er diesen Stoff geschöpft hat. Es war ja in der Einführung kurz gehalten. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch eine schöne Messe.
Schön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.